Ja, liebes Publikum, ich begrüße Sie zum zweiten Vortrag in unserer Funksession. Neben mir steht der Mario Lorenz als Funkamateur unter dem Rufzeichen Delta Lima 5, Mike Lima Oscar aktiv. Er wird uns heute etwas über Software-Defined Radios erzählen und das sogar noch am Beispiel von Kommunikation mit Weltraumsonden. Soweit ich mir habe sagen lassen, wird es nicht nur bei der Theorie bleiben, sondern auch praktisch demonstriert. Ich übergebe das Wort an dich. Fang an.
Ja gut, dann mache ich das. Bin ich zu hören? Weil gut. Okay, wie bereits gesagt, mein Name ist Mario Lorenz. Ich vertrete die AMSAT Deutschland. AMSAT Deutschland, wer ist das? Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der jetzt seit den 70er Jahren existiert und sich als Teil des Amateurfunks damit beschäftigt, Satelliten zu bauen und auch zu betreiben. Das heißt, die AMSAT Deutschland hat in der Vergangenheit mehrere große Amateurfunksatelliten gebaut, gestartet oder sagen wir mal starten lassen, weil den Launch ist noch eine Sache, die mit Amateurmitteln ein bisschen schwierig zu beherrschen ist. Aber es gibt wohl ein paar Gruppen, die an sowas auch arbeiten. Ne? Aber wir haben eben halt auch Satelliten betrieben, die für Amateurfunker zur weltweiten Kommunikation gedient haben und als solche viel Spaß für Amateurfunker als Hobby und natürlich auch einen entsprechenden wissenschaftlichen Forschungshintergrund haben. Wir haben mehrere aktuelle Projekte, alles geht halt ein kleines bisschen, sagen wir mal, langsam. Das ist eben halt immer noch P3E. Wir wollen immer mal noch wieder einen neuen hochfliegenden Amateurfunksatellit. Hochfliegend, also die meisten heutigen Amateurfunksatelliten, wer sich damit beschäftigt hat, die sind in einem niedrigen Erdorbit, weil die Launchkosten und Launchmöglichkeiten dort halt entsprechend auch gering sind. Aber damit ist die Reichweite, die ich auch mit so einem Satelliten haben kann, die Abdeckung, ist dann da eben doch relativ gering. Ich kann also nur, sagen wir mal, Europa vielleicht auch ein bisschen mehr mit abdecken, wenn er denn gerade mal vorbeikommt. In das Thema Hochfliegend gibt es ein weiteres Projekt, welches wir aktuell haben. Das ist ein geostationärer Transponder für den Amateurfunkdienst. Das macht also federführend die Quartarische Amateurfunk Society. Und wir unterstützen das natürlich nach besten Kräften mit dem Ziel, dass wir einen geostationären Amateurfunktransponder haben. Der sollte eigentlich im letzten Jahr launchen, aber wie das in dem Geschäft so üblich ist, ist das alles mal wieder ein bisschen geslippt. Das heißt also, dass wir rechnen damit, dass das vielleicht in diesem Jahr dann bekannt gegeben wird, wann er denn nun final launcht, aber es ist bis jetzt noch nicht irgendwie gesagt worden, dass er nicht launchen soll. Ein weiteres Projekt, welches wir haben und immer noch so ein kleines bisschen verfolgen, aber es ist natürlich sehr ambitioniert und sehr aufwendig, das ist eben halt vielleicht doch mal, um mit Amateurfunkmitteln eine Mars-Mission zu machen. Aber ja, wie ich bereits sagte, das ist halt alles ein bisschen langwierig. Man braucht viel Vorbereitung. Ein Teil der Vorbereitung ist das, worüber ich hier auch mit reden möchte, denn man muss ja natürlich mit so einem Satelliten bzw. so einer Sonde dann auch reden können. Deswegen kommen wir kurz zur Outline, worüber ich jetzt hier heute reden möchte. Das ist eben zunächst erstmal die übliche Motivation, warum machen wir das? Wir unterhalten uns dann über das Ziel, also sprich die Sonden, deren Signale wir uns hier anschauen wollen. Gucken uns dann an, wie man das mit SDRs macht, wie man sowas programmtechnisch angeht. Stelle dabei ein Software-Defined Radio Framework vor, welches nicht ganz so bekannt ist wie der Platzhirsch mit GNU Radio, was die meisten hier vielleicht kennen oder zumindest mal gehört haben werden. Und das Ganze möchte ich dann, wenn alles soweit klappt, das ist halt immer noch ein bisschen mit Wenn und so weiter verbunden, auch live vorführen. Gut, warum machen wir das Ganze? Ich bin Funkamateur, ist mein Hobby und als Hobby bin ich natürlich daran interessiert, möglichst große Distanzen zu überbrücken. Jeder Funkamateur hat so ein kleines bisschen, nennt sich ODX. Was ist die größte Distanz, die weitest empfangene, also weitest entfernte Station, die größte Entfernung, die er irgendwie überbrückt hat? So als, naja, persönliches Etwas. Nun gut, als Funkamateur geht es jetzt immer noch darum, zu senden und zu empfangen. Hier ist es vielleicht erstmal nur ein reines Empfangen. Senden ist halt immer noch ein kleines bisschen komplizierter. Aber gut. Ja, was denke ich mir mal, one world is not enough, denn was Funkamateure machen, meistens so auf Kurzwelle, da wissen wir ja, wie das funktioniert, wir können richtig schön so zwischen Erde und Ionosphäre ein paar Mal hin und her, um dann auf das andere Ende der Welt, aber die Distanzen, die man dann damit überbrückt, wenn man doch mal überlegt, wie klein verhältnismäßig die Erde ist, die sind eben halt ja immer noch keine Distanzen, ne? Wenn man sich das also jetzt mal praktisch anschaut, das ist so die typische, sagen wir mal, SI-Einheiten-Foliensachen, die man vielleicht auch aus dem Physikunterricht kennt. Die Einheit der Distanz ist der Meter. Ne? Und wenn ich mir jetzt Bluetooth angucke, dann habe ich eine Reichweite, die ich in Metern angebe. Ich könnte jetzt sagen, okay, die nächste 3er-10er-Potenz ist dann das Kilometer. Da sind wir dann in der Größenordnung, wo man Outdoor-WLAN oder vielleicht auch mal CB-Funk und so weiter mitmachen kann. UKW selbst, Kurzwellenfunk, würde dann schon mit reinpassen. Aber wenn ich dann schon die nächste Größenordnung möchte, das ist also dann das Mega oder anders, das Megameter ist eben halt dann die Kurzwellengeschichte. Und wenn ich dann in das nächste rein möchte, dann bin ich beim Gigameter. Das sind dann ja, 1 Milliarde Meter beziehungsweise 1 Million Kilometer. Das ist eine Distanz, die ich auf der Erde nicht mehr unterbringe. Deswegen bin ich bei der schönen Größenordnung oder Maßeinheit des Gigameters. Nun ist so ein Gigameter zwar jede Menge oder scheint erstmal schon sehr, sehr groß, ist aber immer noch verhältnismäßig klein im astronomischen Maßstab. Denn im astronomischen Maßstab ist so die kleinste, oder sagen wir mal, sinnvolle Einheit, die astronomische Einheit, das ist die Distanz zwischen Sonne und Erde, das sind immerhin schon knapp 150 Gigameter. Und um ehrlich zu sein, ist mir das auch momentan gerade noch ein kleines bisschen zu wenig, um auf meine Distanzen zu kommen. Womit wir dann dort sind, wo wir hinwollen. Und das sind die Stereosonden der NASA. Die Stereosonden der NASA, sieht man die Position hier. Es gibt Stereo A und Stereo B. Sind Sonden, die NASA gestartet hat 2006. In einer Sonnenumlaufbahn. Das heißt also, die laufen um die Sonne herum wie die Erde. Stereo A hieß früher mal oder heißt immer informell immer noch Stereo Ahead, weil Stereo A hier gestartet hat und vor der Erde vorgelaufen ist. Und Stereo B, behind, ne? Der ist halt hinter der Erde ein bisschen zurückgefallen. Wie man jetzt schon sieht, 2015 waren die hinter der Sonne. Deswegen ist es jetzt gerade umgekehrt. Das heißt also, wir sind das jetzt schon so weit, dass Stereo Ahead eigentlich hinter der Erde ist. Die Erde, das hat sich also quasi einmal hinter der Sonne überholt. Diese Sonden haben 620 Kilogramm Startmasse gehabt, also mit Treibstoff, können 500 Watt elektrische Leistung, die man so braucht für alles, was man so auf so einer Sonde so braucht, insbesondere auch den Sender, der hat aber nur, ich glaube, 50 Watt. Wie gesagt, das erste Mal war 2011, da waren die Sonden in einer Position, dass man die Sonne selbst aus allen drei Richtungen betrachten konnte. Das ist eben das Interesse daran, was die Wissenschaft daran hat, dass wir uns sagen, okay, wir haben hier eine Sonne, Sonnenflecken, bewegt sich alles irgendwo auf der Sonne und wenn man jetzt sieht, was kommt da auf uns zu, das ist also sehr, sehr interessante Sache. So in dem Moment, wo die hier hinter der Sonne waren, hatte man dann ein kleines Problem, hat man wohl zu spät dran gedacht. Man wusste, dass die Kommunikation quasi quer durch die Sonne ein bisschen schwierig ist. Das heißt also, dass dort ein Kontakt zu der Sonde nur sehr, sehr schwierig möglich sein würde. Woran man nicht gedacht hatte, war, dass wenn man es überhaupt nur versucht, selbst auf Sondenseite in diese Richtung die Antennen ausgerichtet zu halten, dann wird die Antenne so heiß, dass das für die Technik ungesund ist. Was also bedeutete, man hat die Sonden dann so positioniert, dass man nicht mit der Antenne in die Sonne geschaut hat, sondern nur noch mit dem ersten Nebenzipfel. Also wenn man so ein Richtdiagramm von so einer Richtantenne anschaut, dann hat man meistens den Gewinn, der also in Hauptstrahlrichtung geht, und dann hat man rechts und links noch so kleine, man nennt es Nebenzipfel, mit deutlich weniger Signal, aber immer noch ein bisschen mehr als gar nichts in Richtung Erde und demzufolge Sonne, damit die Antenne nicht so heiß wird. In dem Zusammenhang und das Ganze vorzubereiten und wie das hinter der Sonne funktioniert, hat man ein paar Tests gemacht. Bei einigen dieser Tests ist leider der Kontakt zu Stereo B abgerissen. Also man hat dann ein Kommando geschickt und irgendwie ist dann irgendein Sensor ausgefallen, hat sich die Antenne weggedreht und seither ist es halt ein bisschen problematisch bzw. unmöglich mit dem mit dieser Sonde zu reden. Es gab letzten Sommer mal noch einen Kontakt, wo man versucht hat, das zu retten. Also da hatte man plötzlich wieder Kontakt, hat festgestellt, okay, die Sonde rotiert um die eigene Achse, und während man das dann versucht hat zu korrigieren, hat man die Triebwerke gezündet, bloß hinterher rotierte die Sonde leider noch schneller um die eigene Achse. Deswegen ist da der Kontakt wieder abgerissen. Kann man nur hoffen, dass irgendwann sich wieder die Möglichkeit ergibt, mit der Sonde zu reden. Stereo A ist noch aktiv und wir hoffen mal, dass es eine ganze Zeit erstmal noch so bleibt. Aber dann sind wir auch bei der Entfernung, um die es hier geht. Das sind so um die 275 Gigameter derzeit, und das ist also die Distanz, über die wir hier heute so ein kleines bisschen reden. Das ist ein Bild von den Stereosonden, die sind also quasi fast baugleich, wo man eben halt sieht, das sind die diversen Messantennen, also Messgeräte. Sechi, das ist eine der Kameras, und sind natürlich hier die Solarpanels, um die Sache mit Strom zu versorgen. Und für uns besonders wichtig hier, das ist die Richtantenne auf der Sonde, die in Richtung Erde zeigt. Nur wenn die Antenne wirklich mit ihrem maximalen Gewinn in Richtung Erde zeigt, haben wir eine Chance, die zu empfangen. Bei der NASA geht es, wie gesagt, auch mit der Nebenkeule. Da muss ich nicht genau hinzeigen. Ja, was macht Stereo? Hatte ja bereits gesagt, es wird die Sonne beobachtet. Und zwar zum einen, dass man sie sich insgesamt von allen Seiten beobachten möchte. Aber was noch wesentlich interessanter ist, man schaut sich eben halt Sonneneruptionen, also CMEs nennt sich das, Coronal Mass Ejections, sieht man also hier an. Das nennt man auch Sonnenstürme. Ich bin jetzt nun nicht der Astrophysiker, der das im Detail erklären kann, aber man sieht eben halt hier, ab und an löst sich da ein bisschen Plasma oder was auch immer das ist und fliegt da weg. Und Problem an dieser ganzen Geschichte ist, wenn das in Richtung Erde fliegt, ne, dann gibt es so Effekte, Nordlicht und so weiter, sind da so die bekanntesten, wenn dann so ein Plasma auf die Erde trifft. Je nachdem, wie viel es ist, kann das aber deutlich schlimmer sein als so ein bisschen Nordlicht. Das geht so weit, dass Infrastruktur geschädigt wird. Also von den Satelliten, die wir oben im Orbit haben, die dadurch natürlich gestört werden können. Insbesondere auch die Astronauten auf der ISS, von denen mir mal gesagt worden ist, wenn da ein größerer derartiger Event ansteht, dann wird schon mal alles auch so weit vorbereitet, dass man im Zweifelsfall, wenn was schief geht, da auch mal ganz, ganz schnell eventuell die Station evakuieren muss. Aber selbst auf der Erde, es gab einige Events in den letzten 100-200 Jahren, wo solche Stürme großflächig zu Ausfällen in dem terrestrischen Telegrafennetz, war das damals noch, geführt haben, oder aber auch in der Stromversorgung, weil es werden dann, wenn es aufs Magnetfeld trifft, dann werden wohl größere geomagnetische Ströme induziert, und das alles ist für die Elektrik wohl nicht so ganz gesund, aber ist wie gesagt auch nicht das, wo ich mich besonders mit auskenne, deswegen möchte ich da auch nicht allzu viel mehr dazu sagen. Wichtig an dieser ganzen Geschichte ist, für solche Sachen eine möglichst große Vorwarnzeit zu haben. Und dann ist schon klar, wenn ich jetzt dort so eine Eruption sehe und das aus mehreren Blickwinkeln beobachten kann, also auch von der Erde und dann von rechts und von links, dann kann man recht genau bestimmen, in welche Richtung bewegt sich das und demzufolge recht genau bestimmen, wird die Erde davon betroffen oder nicht. So, warum ausgerechnet Stereo? Es gibt ja nun viele andere Sonden auch von NASA, ESA und so weiter. Und das ist ein kleines bisschen, hat einen mathematischen Hintergrund. Wenn ich so eine Sonde empfangen möchte, heißt das ja, ich muss Informationen übertragen. Informationen, wer Nachrichtentechnik studiert hat, hat was mit Shannon zu tun. Shannon ist ein Wissenschaftler, der eben halt die ganzen Grundlagen der Informationstheorie erforscht hat seinerzeit. In den 40er Jahren war das. Die großen Publikationen, quasi wer diese zwei Paper oder Artikel, die Shannon gelesen hat, dann hat man meistens das gesamte Semester Informationstheorie schon recht gut verstanden. Und das ist eigentlich seine zentrale Formel, die besagt, wie gut ich denn kommunizieren kann. Kommunizieren heißt, ich möchte in Bit pro Sekunde über einen bestimmten Kanal Daten übertragen. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Viele Leute sagen, okay, Bandbreite für DSL und was weiß ich nicht. Das ist technisch falsch. Also Nachrichtentechniker unterscheiden zwischen Kanalkapazität bzw. Bitrate und Bandbreite, weil Bandbreite eigentlich physikalisch sagt, der Frequenzbereich von bis wird für die Übertragung benutzt. Das ist aber relativ unabhängig davon, wie viele Bits ich tatsächlich übertragen kann. Unabhängig heißt, also unabhängig jetzt nicht, weil ich meine, in dieser Formel werden diese Parameter, hier kommt ja die Bandbreite mit vor, in Bezug gesetzt. Aber es gibt da natürlich also ein paar andere Effekte, die jetzt so nicht unbedingt sagen, okay, Bandbreite ist gleich Kapazität oder tatsächlich übertragene Bitrate. Wir sehen, was wichtig ist, nämlich hier hinten ist das Signal-Rauschverhältnis, also der Abstand zwischen einem Rauschen und wie viel ich an Signal noch bekomme. Die DSL-Fraktion ist dann so, also vereinfacht das dann immer so ein kleines bisschen, ja, das ist der Abstand zu meiner Vermittlungsstelle. Man weiß ja, jeder, der nicht unbedingt neben einer Vermittlungsstelle wohnt, wenn man weiter weg ist, dann ist es mit VDSL und den der hohen Kanalkapazität meistens so ein kleines bisschen Essig. Ne? So, das heißt also, wenn man uns diese Formel anschaut, ein Logarithmus, naja, okay, ist halt ein Logarithmus, so eine, naja, steigende Funktion. Je mehr Bandbreite ich habe, je mehr Lizenzen ich bei LTE-Auktionen einkaufe, desto schneller kann ich werden, desto mehr kann ich Daten übertragen. Es ist hier relativ einfach. Je mehr Signal ich habe, also je mehr Leistung ich sende oder je mehr Signal ich empfange, was bedeutet, ich brauche eine größere Antenne, desto besser wird meine Signalübertragung. Und je weniger Rauschen ich habe, also sprich, je weiter ich vielleicht als Funkamateur von einer Stadt mit entsprechender verseuchter HF-Umwelt lebe, ja, desto besser geht das. In unserem Fall bedeutet das zum Beispiel, dass die NASA in ihren Antennen die Empfänger nahe den absoluten Nullpunkt nach unten kühlt, also mit Helium, mit dem Ziel, das thermische Rauschen dort möglichst zu minimieren. Und damit kann ich natürlich mein schwaches Signal deutlich besser empfangen. Das Ganze führt dazu, dass für die Strecke Stereo zur Erde, hier wir eben gerade schon gesehen haben, die 275 Gigameter Abstand zwischen, naja, sagen wir mal, Vermittlungsstelle und Endziel, die NASA mit einem 70 Meter DSN-Spiegel immerhin noch 720 Kilobit, also sprich fast DSL schafft. Selbst das ist für viele Leute, die noch kein DSL hatten lange Zeit, durchaus ein interessanter Datenpunkt. Und was mich eben halt hier was es für mich bedeutet, ist, die 720 Kilobit pro Sekunde, die werde ich niemals schaffen, weil mir fehlt der 70 Meter Spiegel. Ne? Aber Der Stereo hat eine Besonderheit, die viele andere Sonden nicht haben. Nämlich, wenn die NASA gerade dort nichts empfängt, schalten die so nach dem Motto, ach, der ist ja eh da, da kann der auch senden, schalten die den sogenannten Space Weather Modus, wo die also extrem die Bitrate runterschalten auf 633 Bit pro Sekunde. Das ist also sehr, sehr langsam. Und damit hat man dann mit kleineren Spiegeln eine entsprechende Chance, das zu empfangen. Und das hat eben primär den Grund, um eben halt diese Warnung, diese Warnfunktion zu haben, okay, da passiert jetzt irgendwas, müsste ja sonst die NASA die gesamte Zeit 24x7 beide Stereosonden mit den großen Spiegeln beobachten. Das geht natürlich nicht, weil sie die für ihre anderen Sonden brauchen. Da waren dann irgendwelche so Mars-Rover, die einfach nicht aufhören wollten zu fahren und die auch natürlich zur Erde funken wollten. All solche Sachen. Und deswegen gibt es also diesen Space Weather Modus mit dem Ziel, dass eben halt auch mit kleineren Antennen empfangen werden kann. So, und was braucht man eben halt zum Empfangen? Punkt 1 ist eine Antenne. Das ist die DSN-Antenne in Madrid. Das ist ein schönes Foto, gibt es von der NASA. Das ist 70 Meter. Das ist die 20 Meter Antenne der Sternwarte Bochum. Hier in Deutschland, das ist wie gesagt 20 Meter, deutlich kleiner, aber als AMSAT, wir haben mit denen gemeinsam die Antenne seinerzeit mal saniert, als es schon hieß, ja okay, die wird nicht mehr gebraucht, deswegen haben wir da Zugriff, deswegen kann ich diese Antenne jetzt hier auch benutzen, um zum Beispiel in Richtung dieser Sonde zu drehen. Es gibt in diesem DSN Space Weather Netz noch ein paar noch kleinere Station. Es gibt da so einen Funkamateur in Kiel, der hat in seinem Garten so ein paar so 7 Meter, 9 Meter, so diese Größenordnung Schüssel stehen. Und der ist also quasi auch dabei, um hier an dieser Sonde mitzuempfangen. Das heißt also, das ist also auch der Grund, als ich hier meinte, ich schrieb, ich möchte eine Live-Demonstration versuchen, dann hat mir das Organisationsteam gesagt, ja okay, wissen noch nicht, wie sie sich das mit der Live-Demonstration vorschieben, aber sie haben mich mal hier in den Raum hier oben eingebucht, damit zum Dach eventuell die Kabel nicht so lang werden. Ich gesagt, naja, wird nichts, die 20 Meter Antenne hierher zu transportieren, ist ein kleineres logistisches Problem. Gut, also wir fassen nur kurz zusammen, wir brauchen eine große Antenne, ist leider physikalisch nicht anders machbar. Was brauchen wir zweitens? Wir müssen wissen, wo ist der Satellit, wie muss ich meine Antenne ausrichten, auf welcher Frequenz muss ich das Signal denn suchen, wie muss ich denn das empfangen? Das ist ein Software-Thema und ein Datenthema. Die Daten, wo die Sonden sich gerade befinden, das gibt es bei der NASA zum Download, wenn man weiß, wo man da entsprechend nachschaut. Und dann den Rest, wie sich der Satellit oder die Sonde entsprechend bewegt, das kann man, sagen wir mal, dann entsprechend berechnen. Und das Schöne an der Sache ist, dass die NASA relativ Open-Source-freundlich. Es ist ja neulich auch durch die entsprechenden Medien gegangen. Die haben da software.nasa.gov, heißt das, glaube ich, so ein Softwarekatalog. Die viele der wirklich interessanten Software, wo ich jetzt gedacht hatte, ja, das würde mich doch wirklich mal interessieren, dann steht dann zwar immer hinter irgendwie US Government Release Only, aber bei einiger Software steht das eben nicht. Es gibt zwei Stückchen Software, mit denen ich öfters mal zu tun habe. Das eine nennt sich SPICE. Das ist, ist die Adresse dazu. Das ist also quasi eine Bibliothek eigentlich zum Berechnen der Geometrien zwischen Planeten, Sonne, Sonden und so weiter. Dann man muss ja wirklich genau berechnen, okay, wo ist die Sonne? Wie hat sich die Erde momentan gedreht? Also die Drehung der Erde ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt. Dann ergibt sich dann eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Relativgeschwindigkeit. Aus der Relativgeschwindigkeit kann man dann einen Doppler-Offset ausrechnen und alles das braucht man, um die Antenne nachzuführen und um natürlich auf der richtigen Frequenz entsprechend zu suchen. Und das zweite ist GMAT. Das ist ein grafisches Tool, um nun tatsächlich ja, so eine Satellitenbahn oder so eine Sondenbahn zu berechnen. Insbesondere auch, was würde passieren, wenn man da ja mal jetzt noch eine Triebwerkszündung vornimmt und so weiter, all diese Sachen. Das ist also quasi, ich weiß nicht, wer kennt Kerbal Space Program? Sind dann doch die einen. Das ist also quasi Kerbal Space Program für die großen Jungs. Man ist also so weit, dass man es, also das offizielle ist das also immer noch Beta, und es ist deswegen Beta, weil es noch nicht flugqualifiziert ist. Man ist also gerade dabei, dieses Programm wirklich für Flüge zu qualifizieren. Das heißt also, als primäres primäre Navigationssoftware für die NASA zu verwenden. Es ist zumindest in entsprechenden Papers so angekündigt. Man nutzt es derzeit als Backup-System, also sprich, dass man sagt, okay, wir rechnen das alles auch hiermit mal durch, und die primäre Navigation, das sind, wenn ich das vom Namen her sehe, ich meine, ich kenne es nicht, ist halt Government Release Only, aber vom Namen her scheint das alles so 30, 40 Jahre alte Fortran-Codes zu sein. Aber sie scheinen zu funktionieren, deswegen ist das ja erstmal nicht schlecht. Ne? GMAT ist Open Source, kann man sich also runterladen. Wenn ich dann nachher noch Zeit habe, kann ich es kurz zeigen. Aber werden wir sehen. So, was ist jetzt passiert? Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Moment. Hier waren wir. Gut, drittens, wir brauchen einen geeigneten Empfänger. Wenn wir also wissen, wo wir die Antenne hindrehen und wo wir suchen müssen, braucht man einen Empfänger. Das ist zunächst erstmal klassischer Analogteil, man braucht einen Vorverstärker, das lässt sich digital noch nicht realisieren, weil es ist zu dem Zeitpunkt ja noch ein analoges Signal. Dann diese Satelliten hier, die senden auf 8 GHz, im 8 GHz-Bereich. Das ist also auch für AD-Wandler noch ein kleines bisschen viel, obwohl wir langsam in die Richtung gehen. Deswegen ist also klassisch die Variante, dass man es also verstärkt und dann erstmal frequenzmäßig nach unten setzt mit einem referenzgelockten Down-Converter. Das heißt also, man möchte, wenn man die Frequenzen schon einigermaßen genau haben will, das auch gegen ein Rubidium oder gegen GPS entsprechend locken. Bei einem Fernseher oder einem Satellitenempfänger ist das also auch alles nichts anderes. Dieser Teil hier nennt sich LNB, Low Noise Block. Das ist also auch nur ein Verstärker, das ist der LNA. Und dann ein Konverter, der von den K-Band- oder KU-Frequenzen für Fernsehsatelliten, das sind so um die 11, 12 GHz, runtersetzt auf 1 bis 2 GHz. Das ist dann das, was durch das Kabel zum SAT-Receiver nach Hause geht. Bloß der Unterschied ist, die LNBs von einem Fernseher, da spielt das keine Rolle, wie genau die sind. Das ist also billiger, sagen wir mal, China-Kram. Da spart man sich die Sache mit der externen Referenz und versucht das dann bestmöglich hinterher auszugleichen. Dahinter muss man dann irgendwann mal digital gehen. Da kann man... Wieso wird das jetzt so laut? Okay. Da kann man dann zum Beispiel hier ein USRP nehmen. Das ist also, sagen wir mal, das weitestgehend Standard Software-Defined Radio, welches also gestartet wurde, das Projekt so kurz nach 2000. Also ich habe 2001 das erste Mal davon gehört, von GNU Radio, wo also auch diese Hardware entwickelt worden ist. Mittlerweile gibt es einige andere Alternativen dazu. Bekannt sind die RTL-SDRs, also sprich die kleinen Dongles. Bekannt sind jetzt hier AirSpy und was ist auch alles jetzt, also gibt jede Menge auch neuere Entwicklungen. Für den Deep Space, also für die Deep Space Anwendungen ist das RTL-SDR zum Beispiel nur sehr, sehr begrenzt geeignet, weil es leider eben halt keine externe Referenz hat, auf die man es synchronisieren könnte. Es gibt aber einige neuere SDRs, die das auch können. Das ist, naja gut, ich meine, hier, das kostet immer noch so einen vierstelligen Eurobetrag, das ist also immer noch ein kleiner Unterschied zu den, 5 bis 10 Euro, die dann so ein RTL-Dongle kostet. Ne? So. Wie sieht das dann aus? Ja, Radio basteln für die größeren Kinder, Radio basteln für Kinder ist quasi, eine Etage tiefer. Ein Radio oder ein Funkempfänger sieht eigentlich immer mehr oder weniger gleich aus. Wir haben irgendwo Empfang, haben Verstärken, wir müssen unser Signal eigentlich verstärken und dann müssen wir es in der Frequenz wandeln. Das passiert üblicherweise in mehreren Schritten und dann hinterher selektieren, also sprich filtern, um alle Störungen immer entsprechend rauszuhalten. Das machen wir dann mehrmals und zum Schluss muss man es demodulieren, dekodieren und kommt dann irgendwo an sein Signal. Wie gesagt, unten ist das alles klassisch und analog, wird das dort zusammengelötet. Hier machen wir das ab irgendeinem bestimmten Schritt alles digital. Das heißt, aus der analogen Spannung, die das hier oben in unserem Antennenkabel mal irgendwo mal noch ist, wird dann hier irgendwo eine Folge von Samples, das ist also eine Sammlung, ein kontinuierlicher Datenstrom von Zahlen, hier jetzt komplexe Zahlen mit I und mit Q, wer das kann, wenn nicht, brauchen wir auch nicht weiter uns im Rahmen dieses Vortrags hier drüber zu unterhalten. In das Detail gehen wir nicht rein. Ich komme noch mal an einer Stelle noch mal kurz darauf zurück, wenn wir uns wirklich einen Beispielalgorithmus angucken, aber es ist ja so fürs Verständnis nicht weiter kritisch. So. Und dann brauchen wir natürlich eine Software, mit der man diese ganze Geschichte behandeln kann. Und da sind mehrere Anforderungen daran zu stellen. Punkt 1 ist die Lizenz. GNU Radio, wie der Name schon sagt, ist ein GNU-Projekt mit einer GPL-Lizenz. Die GPL-Lizenz ist zwar schön, hat aber einen Login-Faktor diesbezüglich, dass selbst wenn ich lerne, damit umzugehen, hilft mir das, wenn ich in der Industrie mal irgendwas anderes machen will, nicht weiter, weil jetzt habe ich zwar viel Zeit rein investiert, mit dieser Lizenz zu arbeiten, aber ich werde es nicht schaffen, in der Industrie durchzusetzen, dass meine spezielle Software unter die GPL gestellt werden kann. Das hat noch einen weiteren Grund. Wir hatten hier ein konkretes Problem, was die Sonden verwenden. Das sind sehr, sehr leistungsfähige Vorwärtsfehlerkorrekturcodes, sogenannte Turbocodes. Diese Turbocodes, die standen bis vor kurzem, also wenige Jahre jetzt, ich meine, das Projekt das betreibe ich schon ein bisschen länger, unter Patenten. Das heißt, ich kann hier nichts machen und veröffentlichen, ohne gegen die GPL3 zu verstoßen, die ja besagt, hier Softwarepatente und so weiter, ist alles nicht. Weil ich verstoße sonst potenziell gegen das Patent und das muss ich mir nicht antun. Insbesondere, wenn ich mit dem Patentgeber verhandeln kann, wenn ich sage, wir haben hier das Problem, sagt er, ja, ist alles kein Problem, kannst eine kostenlose Lizenz für dieses Patent bekommen, aber eben nur du und nur für deinen Anwendungszweck, was ist ja ein guter Kompromiss, wenn er sagt, okay, wenn man das im Mobilfunk verwenden will, dann möchte er ganz gern dran verdienen. Aber für uns heißt das, in der Vereinbarung steht natürlich, darf ich nicht, oder beziehungsweise stehen dort Passagen drin in der Vereinbarung, die eben GPL-inkompatibel sind. Deswegen ist GPL da ein Problem. Selbst wenn es LGPL wäre, wäre es noch besser, aber es ist eben vollständige GPL, muss ich den Wunsch der Entwickler respektieren? Okay, deswegen suche ich eigentlich nach einem SDR-Framework mit einer freieren Lizenz als der GPL. In diesem speziellen Fall ist das dann MIT oder Boost. Sehen wir dann weiter. Weiterer wichtiger Punkt ist Dokumentation. Das, was bei GNU Radio an Dokumentation drin ist, ist bezüglich der Qualität und Vollständigkeit, sagen wir mal vorsichtig, variabel. Na? Was muss die Software können? Sie muss mir den Datenfluss modellieren zwischen meinen Quellen und meinen Senken und entsprechende Blöcke vorsehen, mit denen ich diese Daten verarbeiten kann. Und ich möchte natürlich sehr, sehr umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Das, was dem normalen Programmierer sein Printf ist für einen SDR-Programmierer ein entsprechendes Problem, weil wenn ich mit 250 Kilo Samples arbeite und dort einen Printf reinmache, dann heißt das plötzlich, ich habe so lange Zeilen mit irgendwelchen Werten und die kann ich mir auch nicht vorstellen. Das heißt, hier möchte ich wirklich Plots im Zeit- und Frequenzbereich und die möchte ich so einfach einfügen können wie ein Printf in einem normalen Programm. Und diese Debug-Möglichkeiten, die muss ich eben halt haben. So, braucht eine grafische Oberfläche, möchte natürlich möglichst geringen Overhead und so weiter und so weiter. Platzhirsch GNU Radio hatte ich bereits gesagt. Ist also bekannt, ist GPL, hat eine sehr, sehr umfangreiche Bibliothek, also sehr, sehr viele Blogs. Das, was man nun gerade im Moment braucht, wird unter Garantie nicht dabei sein. Das ist einfach nur Murphys Gesetz darauf entsprechend angewendet. Es ist in C++ geschrieben, die Blöcke für die Geschwindigkeit. Dann ist ein Python-Layer dazwischen, um die Sache miteinander zu verbinden. Und es gibt die grafische Benutzeroberfläche. Alternativen dazu, im kommerziellen Umfeld sicherlich schon mal gehört, das ist so MATLAB Simulink, das Gespann. Das ist für Studenten und Hobbyisten, da gibt es so Hobbylizenzen für, ich glaube, das sind noch dreistellige Beträge, schmerzvoll, aber noch bezahlbar. Wenn ich das kommerziell machen will, dann möchte MathWorks für so eine Lizenz vierstellige Beträge und für jedes kleines bisschen Toolbox und Bibliothek dann nochmal vierstellige Beträge dazu und darauf dann noch einen jährlichen Wartungsvertrag. Also nur, dass man weiß, worauf man sich da einlässt. NE LabVIEW ist so ähnlich. NE hat übrigens Etus Research, also den Hersteller der USRPs, gekauft, nur nochmal, um die Sache zusammenzufassen. Ist also auch eine kommerzielle Geschichte. Und dann gibt es eben halt so diverse SDR-Programme, was man allgemein unter SDR sieht. Das ist so ein GQRX oder CubeSDR. Das sind so einfach nur ein Radio, aber eben halt in digital. Interessiert uns nicht weiter. An Bibliotheken ist Liquid sehr, sehr interessant. Das ist eine C-Bibliothek mit vielen Algorithmen. Aber es fehlt natürlich dann die Diagnose und das Framework und so weiter darum. Lua Radio versucht sowas. Das ist ein Lua-Binding für Liquid. Kann man machen, müsste man jetzt Lua lernen, ich habe es nur der Vollständigkeit hier aufgetragen. Ich möchte was über Protos kurz erzählen, wie gesagt, das ist nur alles mehr oder weniger Mittel zum Zweck. Protos ist also ein Framework, so ähnlich wie GNU Radio. Der Entwickler hat früher auch an GNU Radio mitgearbeitet und man kennt sich und man mögt sich und steht aber eben halt unter einer freieren Lizenz. Ne? Worum es da geht, ist, dass wir sagen, okay, wir haben Datenfluss zwischen entsprechenden Quellen, machen wir später, hier. Wir haben also einen Datenfluss zwischen entsprechenden Quellen, das verarbeiten wir und haben zum Schluss irgendwo irgendwelche Senken. Senke hier ist zum Beispiel ein Spektrogramm, ist eine Anzeige. Quelle hier ist die SDR-Source, also quasi das Interface zu meiner Hardware. Und ich habe hier synchronen Datenfluss, wo ich wirklich sagen kann, okay, jedes einzelne Sample läuft hier zeitsynchron durch und dann wird es hier damit und damit verrechnet. Ich habe aber auch asynchronen Message-Passing-Datenfluss, womit ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich werfe mal neue Koeffizienten in den Vier-Filter rein, das muss ich nicht jedes Sample neu machen, das muss also nicht synchron passieren. Ja, für Konfigurationsänderungen. Das ist so ähnlich wie der Signal-Slot-Mechanismus in Qt, wenn das jemand kennt. So, spezielle Quelle und Senke ist eben halt die eigentliche Hardware und dort gibt es mit SOAPI ein entsprechendes Interface, einfach nur als, ja, ich will mal sagen, Abstraktionslayer der unterschiedlichen Hardware. Das ist mittlerweile so weit gediehen, dass ich auch andere Software-Schnittstellen wieder zur Verfügung stellen kann. Ich habe also quasi einen kleinen Rosetta-Stein, ich habe einen Treiber für SOAPI und dann kann ich den als UHD wieder exportieren und den in einem normalen GQRX oder so einfach zu verwenden, ist sehr, sehr praktisch, nur dass man es gesehen hat. So, Die Datenströme müssen entsprechend natürlich einen Datentyp haben. Typischerweise nimmt man da komplexen Wert, um eben Betrag und Phase des Signals entsprechend übertragen zu können. Und kommt dann zu den entsprechenden jeweiligen Blöcken. Habe ich ja bereits gesagt, dass SOAPI SDR zwar eine entsprechende Anzahl mitbringt, aber das sind nicht so besonders viele. Was bedeutet, man muss sie selber schreiben. Das habe ich jetzt nur mal hier in wenigen Folien als Beispiel eingebracht, dass man sagt, okay, da wird sehr, sehr viel Wert auch auf Dokumentation gelegt. Das heißt, wenn man die Dokumentation schreibt mit entsprechenden Schlüsselwörtern, wird also auch dann für die GUI entsprechend das Interface rausgebaut. Man muss also quasi schon mal ein bisschen Dokumentation schreiben, damit man überhaupt die GUI hat. Das hilft also ungemein. So, man hat dann in C++ einen entsprechenden Konstruktor, wo man seine Input- und Output-Ports definiert. Und man kommt an irgendeiner Stelle zu einer Work-Routine, die nichts anderes sagt, also was muss ich jetzt mit jedem Sample machen. Hier das einfachste Beispiel, ich ziehe also hier meinen Eingangsport, ziehe hier meinen Ausgangsport, stelle fest, wie viel Platz habe ich denn in den beiden Ports und dann hier wird einfach entsprechend die ganze Sache rüber kopiert. Und dann muss ich natürlich dem Framework noch sagen, wie viel habe ich verbraucht und wie viel habe ich geliefert. Und das muss ich einfach immer mal und immer wieder machen und schaffe es so, zu meinen Blöcken zu kommen. Wenn ich das beliebig häufig für alle meine Sachen gemacht habe, habe ich mein Radio fertig. Ja, das ist noch das letzte Stückchen, um uns das in der Praxis also registrieren zu können. Und jetzt gucken wir uns das Ganze, wenn alles klappt, live an in den verbleibenden 10 Minuten. So, da muss ich mal kurz schließen. Muss ich hier das machen? Nee. So. Ich brauche das. Ah ja, gut, super. Wieso habe ich jetzt hier keinen Monitor mehr? Ich wollte Mirror Displays. Eben hatte ich ja noch ein Bild. Das klassische Problem, gut, warum sollte es mir auch anders gehen? Ich habe noch nie eine Präsentation gesehen, wo es nicht wenigstens einmal passierte, dass hier irgendwas nicht funktionierte. Gut, da muss ich mich jetzt ein kleines bisschen umdrehen. Ist nicht weiter schlimm. Wo ist mein... So, ich bin... Jetzt hier auf dem Rechner, der steht in Bochum. Das ist LT3 und LT2, die brauche ich nicht. Ich will hier mit LT1 anfangen. So, das ist also jetzt hier die Fotos-GUI, nur dass man sie mal gesehen hat. Hier ist das, was wir von der Sache her so haben. Ich habe hier die SDR-Source, die uns mit dem SDR dort verbindet. Ich habe dazu einen Spice-Block geschrieben. Spice hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, das ist die Bibliothek, die mir sagt, wo ist die Sonde. Hier konkret, auf welcher Frequenz kann ich die derzeit empfangen. Und wenn ich das Ganze jetzt mal starte und dann in die Displays schaue, dann dauert es einen Moment, bis nämlich... Das erste Mal der Spice-Block anspricht und dann sehe ich hier nämlich das Signal, so wie es derzeit von der Sonde kommt. Das ist also jetzt ja live, wie man es entsprechend sagen kann. Ich meine, das Signal ist vor einigen Minuten gesendet worden, das ist ja eine entsprechende Entfernung, hatten gesagt, 275 Gigameter. Man sieht hier den Träger der Sonde, man sieht hier die Datenseitenbänder, da sind also die Daten drin. In der Praxis würde die Sache dann so aussehen, da man hier entsprechend hohe Geschwindigkeiten hat, wären diese Datenbänder oder diese Datenseitenbänder entsprechend breit. Da sich die Leistung natürlich dann immer aufteilt, dann liegt das dann irgendwann unterm Rauschen und man kann es nicht mehr fehlerfrei erkennen. Das heißt also, hier ist jetzt das Signal und das ist mit der einfachsten aller POTOS-Anwendungen gemacht worden, nämlich, dass ich sage, okay, ich nehme einfach nur meine Source und die lasse ich mir anzeigen in einem Periodogramm und in einem Spektrogramm. Hoch, das Spektrogramm habe ich jetzt gerade noch nicht gezeigt, dazu muss ich einfach mal hier runterscrollen. Das ist einfach nur die andere Darstellung jetzt hier als Wasserfall, wer das kennt. Da sieht man dann schön, wenn man Satelliten hat mit Doppler, den man nicht wegkompensiert, dass sich die Dopplerfrequenz in der Zeit ändert. Ja. So. Die Antennendrehung, da haben wir momentan, also wir empfangen die Sache live und wir haben momentan auch ein Live-System mit einem separaten Rechner, der die Antennendrehung berechnet und die Antennendrehung steuert. Irgendwann vielleicht mal werden wir es auch darüber machen. Ja. So, und dann aus zeitlichen Gründen springe ich mal gleich zu LT3. So, dann brauche ich da noch ein Decoder.
dann sollte ich das jetzt starten können. Genau, das läuft schon mal. Hier ist jetzt die ganze Sache ein kleines bisschen komplexer. Wir fangen wieder an mit der SDR-Source, haben das Periodogramm, was wir sehen, haben dann eine AGC. Das ist ein Block aus der Liquid-Bibliothek, den habe ich einfach dort in den Block gepackt. Der sorgt mir dafür, dass meine Empfangspegel normiert werden. Dann habe ich hier einen Block, das ist eine PLL. Eine PLL ist quasi, der Feinregler für die Frequenz. Wir suchen uns in der Mitte, wir haben ja das Signal gesehen, wir können es uns hier ja auch nochmal anschauen. Wir suchen uns dieses Signal und erzeugen jetzt ein Signal genau, auch phasenrichtig, auf dieser Frequenz. Damit wissen wir, was wir empfangen müssen. Damit können wir genau diese Frequenz einstellen, können es dort runtermischen. Mischen das also hier runter. Dann brauche ich es nicht mehr in so vielen Samples, weil wenn ich so viele Samples habe, muss ich viel rechnen. Das kann ich mir also vereinfachen. Wenn ich das vom Sampling her runtergenommen habe, kann ich es demodulieren und kann es über eine Datagramm-Schnittstelle an mein Decoder-Programm entsprechend nach hinten verfüttern. So, und wenn ich mir das jetzt hier anschaue, dann sieht man noch eine Sache, nämlich der Downmischer mischt es runter, aber mischt es noch nicht exakt auf die richtige Frequenz. Das liegt daran, dass die PLL noch nicht gelockt hat, weil die Bandbreite zu klein ist. Wenn ich wirklich sage, okay, stelle mal auf eine ganz Frequenz ganz genau ein und die Frequenz ist noch zu weit weg, dann findet das nicht. Deswegen kann man die Bandbreite hier mal kurz ein bisschen nach oben setzen. Sieht, dass die jetzt runter ist, dann kann ich sie jetzt wieder runtersetzen auf 20 Hertz. Damit hält er die und damit habe ich jetzt exakt die Frequenz eingestellt. Und wenn ich die Frequenz exakt eingestellt habe, dann müsste irgendwann hier mein Decoder anfangen zu arbeiten. Wie wir sehen, tut er das und hat hier jetzt quasi schon die ersten Frames empfangen. Es dauert eine ganze Zeit. Wir stellen fest, das EBN0, das ist so ein Maß für die Empfangsgüte, ist mit 12 dB hier relativ gut, weil 20 Meter ist auch eine relativ große Antenne. Mit einer kleinen Antenne sieht es deutlich schlechter aus. Ne? Das heißt, also wir haben jetzt hier Daten wirklich live aus 275 Gigametern Entfernung. So, jetzt müssen wir hier mal kurz wieder... eine Sache kann ich hier noch zeigen. Nicht mal eben schnell... Internet, wo habe ich den Iridium-Browser? Ja. Hier ist die Coverage, hier ist also quasi unser Netz. Wer, wann, wo, wie viel Daten liefert, wird also entsprechend live von der NASA getrackt, weil wir empfangen die Daten, schicken die an die NASA. Sehen das also hier... Südkorea ist momentan noch dabei und Kiel wohlgemerkt, Koganai in Japan, die können ihn schon jetzt nicht mehr empfangen. Das ist einfach eine Frage, die Erde dreht sich ja. Ne? Wie gesagt, momentan alles rot. Früher war ja, als es Stereo B noch gab, war ja auch immer ein bisschen viel mit Blau zu sehen. Wir haben uns in den Stationen dann immer entsprechend reingeteilt. Ne? So, und was kommt dann dabei raus? Das sind hier diese schönen Bilder. Dauert entsprechend lange, aber dieses Bild hier ist also jetzt von heute um 10 Uhr und 5 UTC. Das ist also jetzt noch nicht so lange her. Ist also über unser Space Weather Netzwerk quasi empfangen worden, nur als entsprechendes Beispiel. Wir können uns nachschauen, das DSN wird heute Nachmittag um 15 Uhr UTC dann wieder mit 720 Kilobit draufgehen, dann können wir nicht mehr mithalten, aber dann haben wir natürlich die entsprechenden Sachen der Wissenschaft. So, jetzt noch die letzten zwei Folien. Dazu muss ich hier ganz kurz wieder zurückschalten auf diesen Weg. So. So, Zusammenfassung. Ne? Wir haben geguckt, was haben wir gemacht. Wir haben uns die Stereosonden angeguckt. Wofür sind die da? Wieso möchte man die empfangen? Wir haben uns kurz angeschaut, wie macht man das mit einem SDR, haben uns Protosphere als Beispiel angeschaut, haben uns die Sache live angeschaut. Wenn man es selber machen will, Protosphere kann man sich bei GitHub entsprechend runterklonen. Gibt auch Wiki mit How-To und First Steps und so weiter. Binaries auch für Windows, also alles da. Hardware, wenn man kein USRP hat, kann man mit einem RTL oder irgendeinen von den vielen Kleinigkeiten machen. Wenn man so eine Antenne braucht, kann man sich ja vielleicht mal bei mir melden, wenn man drüber mal geschlafen hat, was man denn da vielleicht als Gegenleistung entsprechend anbieten kann, weil die Sache ist halt immer die, die wird von Funkamateuren nicht als Teil des Berufs, sondern wirklich auf ehrenamtlicher Basis entsprechend am Laufen gehalten. Da ist jede Menge Arbeit von den entsprechenden Leuten drin. Es geht nicht ganz ohne Geld, deswegen haben wir auch ein Förderprojekt durchs BMWI bzw. die DLR, die uns dort mit den laufenden Kosten entsprechend unterstützt. Und ja, damit möchte ich die Sache hier beenden. Und wenn wir noch Zeit für Fragen haben.
Okay, also 5 Minuten Zeit für eine schnelle Frage haben wir noch. Ganz kurzer Funfact am Rande. Also wer seine Lua-Radio-Kenntnisse, die Informationen zur Skriptsprache Lua auffrischen will, der Vortrag lief jetzt parallel in V5 und kann im Stream nachgehört werden.
Ich habe eine Frage zu GPL und Patenten. Sie haben ja gesagt, dass irgendwie jemand Ihnen eine persönliche Nutzung für dieses Patent gegeben hat. Das würde für mich heißen, Sie können Ihre Software sowieso nicht weitergeben. Und wenn Sie die Software nur intern nutzen, dann greift ja auch gar nicht die GPL-Patentregelung, weil das nur für die Weitergabe der Software gilt. Habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Also Punkt 1, ich bin kein Anwalt und kann und möchte über rechtliche Sachen im Detail jetzt hier nicht reden. Was wir intern verwenden, ist auch komplett klar. Ich kann natürlich das intern nach meinem Verständnis entsprechend verwenden. Das haben wir auch entsprechend getan. Bloß war natürlich auch immer die Überlegung, sowas nicht nur intern zu verwenden, sondern auch zwischen Leuten im Verein, zwischen Partnervereinen und so weiter entsprechend auszutauschen. Wir sind nicht die Einzigen. Zum Beispiel dieser Stereodecoder, und da ging es konkret darum, die sind wir nicht nur in der AMSAT, sondern gibt es eben halt auch die Station in Kiel, es gibt die Station in Koganei, die sind nicht mehr intern. Und ehe ich da jetzt anfange, mich in irgendwelche Nesseln zu setzen, the only way to win is not to play. So.
Okay, das war eine sehr schnelle, konkrete Frage. 2 Minuten hätten wir noch. Gibt es noch weitere Fragen? Ganz vorne, ich komme gerannt.
Die Astronomen, die schalten ja gerne Teleskope zusammen, um Arrays aufzubauen. Gibt es sowas auch im Amateurfunkbereich, dass man sich irgendwie auf GPS synchronisiert und jeder empfängt bei sich zu Hause und dann sammelt man das irgendwo und macht dann eine Dekorrelation? Gibt es sowas?
Haben wir überlegt zu tun. In diesem konkreten Fall haben dann für unseren Fall festgestellt, wir werden es auf alle Fälle noch ausprobieren, ich habe entsprechende Software angefangen zu schreiben, das macht nur dann Sinn, wenn man etwa Spiegel gleicher Größe hat. Weil sonst ist es so, okay, ich habe hier ein Signal und wenn ich die Fläche verdopple, gewinne ich 3 dB. Wenn ich also nicht wenigstens die gleiche Fläche nochmal dazu schalte, dann gewinne ich fast nichts. Und das ist also das Problem, die Spiegel, die ich hier kenne im Umfeld, wo ich ran könnte, die haben alle nicht die gleiche Größenordnung. Und demzufolge ist das, sagen wir mal, das Problem. Wenn ich jetzt noch Bochum ein zweites oder ein drittes und ein viertes Mal hätte, dann hätte ich das schon längst getan. Aber ich habe eben Zugriff nur bei bekannten anderen Funkamateuren. Dort sind es eben halt dann kleinere Spiegel und das Zusammenschalten zwischen Bochum und diesem Spiegel würde eben nicht so viel Gewinn bringen. Deswegen haben wir es noch nicht realisiert, aber es ist noch im Plan.
Okay, Dankeschön.
Darf ich noch eine?
Okay, eine ganz kurze Frage, da hätten wir noch Platz für.
Nur im Zusammenhang, ich habe jetzt vergessen, wie groß der Spiegel genau ist, aber der Astropeiler hat ja auch eine relativ große Größe und wird auch von Funkamateuren betrieben.
Der Astropeiler funktioniert aber bei 8 GHz nicht so richtig toll, weil das ist ein Netz, also das ist quasi eine Gitterkonstruktion.
Okay, dann bedanken wir uns nochmal recht herzlich für den Vortrag.